Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es diesmal um Dinosaurier. Wann lebten die Dinos? Wie gefährlich war der Tyrannosaurus Rex? Was sind Sauropoden? Warum gibt es heute keine Dinosaurier mehr? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Theo, Tess und Quentin kennt ihr ja schon. Wenn es darum geht, unsere spannende Welt zu entdecken, sind sie zur Stelle. Die drei haben ihre Augen und Ohren überall und sind ständig auf abenteuerlichen Entdeckungsreisen.
Jawohl, Abenteuer und Action. Genau das Richtige für mich.
Tess, unser rotes Ausrufezeichen, ist sehr mutig, eine richtige Draufgängerin. Am liebsten möchte sie Popstar werden.
La la la!
Gnade, Tess! Da fliegen einem ja die Ohren weg!
Theo, das blaue Fragezeichen, ist von den musikalischen Qualitäten seiner Freundin nicht gerade überzeugt. Er erforscht lieber alles Mögliche und weiß scheinbar alles.
Ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es...
Das was?
Dass es jetzt losgeht.
Halt! Quentin dürfen wir nicht vergessen. Der gelbe Punkt macht am liebsten Faxen und hüpft und rollt um seine beiden Freunde herum. Und das Beste? Er kann sich in alles verwandeln.
Quentin, weißt du, wo Theo steckt? Ja, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Theo!
Ja? Bin draußen im Garten.
Im Garten? Was stellt der bloß im Garten an? Was treibst du denn im Garten? Theo, du hast ja unser schönes Blumenbeet durchlöchert. Kannst du mir mal erklären, was das soll?
Nun ja, eigentlich wollte ich ein paar Vergissmeinnicht einpflanzen.
Aber dafür müsst du doch nicht das ganze Blumenbeet umbuddeln. Das sind ja nur noch Krater.
Und beim Einpflanzen habe ich eine sensationelle Entdeckung gemacht.
Ich kann's mir schon denken. Bei den tiefen Löchern, die du gebuddelt hast, bist du wahrscheinlich auf Öl gestoßen.
Falsch. Auf Knochen.
Du hast Knochen in der Erde gefunden?
Das sind nicht irgendwelche Knochen. Das sind echte Dinosaurierknochen.
Vor Millionen von Jahren beherrschten unheimlich aussehende Wesen unsere Erde. Einige von ihnen hatten gigantische Ausmaße. Sie waren bis zu 30 Meter lang und bis zu 80 Tonnen schwer. Es waren die größten Tiere, die je an Land lebten. Die Dinosaurier. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie schreckliche Echse. Über einen Zeitraum von 160 Millionen Jahren entwickelten sich viele verschiedene Dinosaurierarten auf unserem Planeten. Vor 65 Millionen Jahren kam es dann zu einer unglaublichen Katastrophe. Alle Dinosaurier starben aus und verschwanden für immer von der Erde. Kein Mensch hat jemals einen lebenden Dinosaurier gesehen. Trotzdem können wir uns ein Bild davon machen, wie die Dinosaurier aussahen und lebten. Denn die Dinos haben Spuren hinterlassen, die fast überall zu finden sind. Bei Ausgrabungen entdecken Wissenschaftler immer wieder versteinerte Dinosaurierknochen und sogar Nester mit Dino-Eiern.
Und du bist dir sicher, dass das echte Dinosaurierknochen sind?
Natürlich! Ich bin doch schließlich statistisch anerkannter Hobby-Paläontologe.
Paläo-was?
Paläontologe!
Aha! Was bitteschön soll das denn sein? Kann man das essen?
Nein! Ein Paläontologe ist ein... Nun ja, also, wie soll ich es sagen?
Ja.
Also, ein Paläontologe ist, eben einer, der sich mit Dinosauriern auskennt. Punkt.
Paläontologen heißen die Wissenschaftler, die sich auf die Suche nach urzeitlichen Überresten machen. Meistens finden die Experten versteinerte Knochen, Zähne und Schädel. Solche versteinerten Überreste nennt man Fossilien. Ein Dinosaurier wird zum Fossil, wenn das verstorbene Tier im Laufe der Zeit von Sand, Kies und Schlammschichten luftdicht eingeschlossen wird. Haut, Muskeln und Organe lösen sich auf und es bleiben nur noch Knochen übrig. Die werden im Laufe der Zeit durch chemische Reaktionen und dem gewaltigen Druck der Schichten steinhart. Manche dieser Fossilien werden in Millionen von Jahren durch Bewegungen der Erdkruste und durch Wind und Wetter wieder freigelegt. Die Dino-Überreste tauchen aus der Erde auf. Mit Messern und Spachteln holen Dino-Forscher die Funde vorsichtig aus der Erde.
Ha, hier ist noch ein Knochen. Und hier noch einer.
Toll.
Tess, tu mir doch einen Gefallen. Hol mir bitte aus der Küche Kakao, Eier und den Mixer.
Kakao, Eier und Mixer. Klar doch, Theo. Hier, Theo, dein... Warum spritzt du die Knochen denn mit dem Gartenschlauch ab?
Muss die reinigen. Gibst du mir mal Kakao, Eier und Mixer rüber? Danke. So, fertig.
Und was willst du jetzt mit diesem Kakao-Eier-Gematsche?
Das ist ein von mir entwickeltes spezielles Spezialrezept. Damit pinsel ich meine kostbaren Dino-Knochen ein. Dann bleiben die ewig haltbar.
Mhm. Und was wird das dann, wenn es fertig ist?
Natürlich ein Dinosaurier. Ich baue die Knochen wieder zusammen und fertig ist das Dino-Skelett.
Nach der Ausgrabung bringen Paläontologen die Dino-Funde in ein Labor. Dort entfernen sie mit speziellen Geräten Steine und Schmutz von den Fossilien. Anschließend werden die Knochen gereinigt und mit einer schützenden Lackschicht überzogen. Manche Knochen sind so wertvoll, dass sie für die Ausstellung im Museum nachgebildet werden. Die Originalknochen werden sicher an einem kühlen Ort aufbewahrt. Das Zusammensetzen der gefundenen Knochen zu einem kompletten Dino ist kompliziert. Denn selten finden die Forscher alle Einzelteile. Der Wiederaufbau der Urzeitriesen ist eine große Puzzlearbeit. Welches Stück gehört an welche Stelle? Handelt es sich bei dem Knochen um eine Rippe oder um ein Schienbein? Es dauert Monate, bis zum Beispiel das Skelett eines Tyrannosaurus Rex zusammengefügt ist.
Wissenschaftliche Fachexperten, Spezialisten in aller Welt werden begeistert sein von meinem Fund.
Aha, ein echter Dinosaurier. Hat hier früher gelebt. Wo jetzt unser Blumenbeet ist.
Ja, toll, nicht? Ohne solche Funde wüssten wir nichts über die geheimnisvollen Giganten der Urzeit. Diese Millionen Jahre alten Dinosaurierfossilien verraten, wie sie sich ernährten, wie ihr Körper gebaut war. Bloß
was?
Was für Dino-Knochen habe ich hier wohl gefunden? Von einem Brachiosaurus? Oder gar von einem furchterregenden Tyrannosaurus Rex? Da hilft nur eins. Ich muss die Knochen mit anderen Dino-Skeletten vergleichen.
Und das heißt?
Ab ins Dino-Museum!
Die Giganten der Urzeit können wir in Museen aus nächster Nähe bewundern. Und dabei alles über die Dinos erfahren. Wie beispielsweise, dass der Zeitraum, in der die Dinosaurier auf der Erde lebten, in die Epochen Trias, Jura und Kreide unterteilt ist. Im Jura lebten in den Ozeanen seltsame Kreaturen, tintenfischartige Wesen, Fischsaurier und Plesiosaurier. Die hatten einen gedrungenen Rumpf und einen schlangenartigen Hals. Und schon damals gab es Haie. Sie haben sich bis heute nicht verändert. Seit über 200 Millionen Jahren schwimmen Haie durch die Meere. Im Jura war es auf der Erde feucht und warm. In diesem Klima wuchsen Nadelbäume, Ginkgos, Schachtelhalme und riesige Farne. Blütenpflanzen, Gräser und Laubbäume gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Was für einen Dino-Knochen ich wohl gefunden habe. Jetzt muss ich nur noch meinen Knochen mit den Dino-Skeletten hier vergleichen. Gleich werde ich es wissen.
Nichts wirst du wissen. Ich sehe hier im Museum jedenfalls keine Dino-Skelette. Noch nicht mal ein winzig kleines Knöchelein. Hier stehen ja nur Nadelbäume rum. Und so ein Gestrüpp.
Aber Tess, das sind Pflanzen aus der Jurazeit. Da hinten steht doch ein Dino.
Du meinst den Kleinen da?
Der Kleine? Das ist ein Brachiosaurus. Das war der größte Pflanzenfresser, den es je gab.
Pflanzenfresser? Das bringt mich auf eine Idee. So ein kleiner, leckerer Salat wäre jetzt genau das Richtige.
Nix gibt's. Komm, wir gehen rüber zum Brachiosaurus.
Der Brachiosaurus zählt zu den größten Landtieren, die jemals gelebt haben. Mit einer Höhe von über 13 Metern und einer Länge von 26 Metern gehörte er zu den Giganten unter den Dinosauriern. Allein seine Vorderbeine waren bis zu 4 Meter lang. Ein Mensch reicht ihm noch nicht einmal bis zum Knie.
Wow, dieser Brachiodingens?
Brachiosaurus.
Das ist ja ein Riesenermes. Wenn der jetzt lebendig wäre und seinen langen Hals aufrichten würde, stößt er mit seinem Kopf glatt durchs Dach vom Museum.
Ja, meine liebe Tess, als Hobby-Paläontologe kann ich dir berichten, dass die Brachiosaurier in der Jurazeit lebten und die größten und schwersten aller Sauropoden waren.
Was für eine Sau?
Sauropoden.
Pflanzenfressende Riesendinosaurier nennen Wissenschaftler auch Sauropoden. Der Brachiosaurus war der größte und schwerste von allen. Mit bis zu 100 Tonnen wog er so viel wie 30 Elefanten. Hinter seinen Rippen schlug ein gewaltiges Herz. Es war über 300 Kilogramm schwer und pumpte pro Minute 250 Liter Blut durch den riesigen Körper. Weil er so schwer war, kam der Brachiosaurier auch nur sehr langsam voran. Wissenschaftler haben Fußspuren von Brachiosauriern entdeckt und anhand der Abstände zwischen den einzelnen Fußstapfen errechnet, dass sich diese Riesendinos mit einer Geschwindigkeit von nur 5 Stundenkilometern fortbewegten. Damit waren sie langsamer als ein Fahrradfahrer.
Vielleicht habe ich bei uns im Garten ja Knochen von einem Brachiosaurus gefunden. Mal vergleichen. Also, ich weiß auch nicht, aber irgendwie sind meine Dino-Knochen ein bisschen kleiner als die hier von dem Brachiosaurus.
Wegen ihrer gigantischen Größe kamen die Sauropoden zwar nur sehr langsam voran, dafür hatten sie aber nur wenige Feinde. Die gewaltige Körpermasse schützte sie. Wenn ihnen doch einmal ein Angreifer zu nahe kam, versuchten sie ihn mit einem kräftigen Schwanzhieb zu vertreiben. 40 Millionen Jahre lang waren die Brachiosaurier die größten Landlebewesen. In der Kreidezeit starben sie aus.
Einen Brachiosaurus habe ich auf jeden Fall nicht bei uns im Garten gefunden. Mein Dino-Knochen sieht anders aus.
Theo!
Ja, Tess?
Können wir langsam mal weitergehen? Ich will nämlich wieder nach Hause.
Wieso denn?
Erstens, weil ich Hunger habe. Zweitens, weil das Museum gleich schließt. Und drittens, den Brachiodingens...
Brachiosaurus.
Ja, den haben wir uns jetzt lange genug angeschaut. Und das Geröll, was hier neben dem Dinoskelett rumliegt, interessiert mich nicht die Bohne.
Geröll? Das sind Steine. Die haben die Brachiosaurier damals runtergeschluckt.
Die riesigen Brachiosaurier mussten viel fressen. Wahrscheinlich haben sie die meiste Zeit des Tages damit zugebracht, Pflanzen zu verschlingen. Mit seinem winzigen Kopf und seinem langen Hals konnte der Brachiosaurus mühelos hohe Baumgipfel erreichen. Mit seinen Zähnen streifte er Farnblätter und Nadeln wie mit einer Harke von den Zweigen ab. Ihre Nahrung zerkauten die Brachiosaurier nicht. Sie zerkleinerten ihr Futter im Magen. Dabei halfen Steine, die sie heruntergeschluckt haben. Die Steine malten gegeneinander und zerrieben so die Nahrung.
Komm mal hier rüber, Theo. Hier kann man Knöpfe drücken. Das ist viel spannender, als nur die ollen Skelette anzuglotzen.
Tess, bitte nicht einfach irgendwo draufdrücken. Erst mal lesen, was da auf dem Kasten draufsteht. Alles über Dinos in der Kreidezeit. Drücke den Knopf und höre genau zu.
Na, dann drück doch mal den Knopf.
In der Kreidezeit sah unsere Erde noch ganz anders aus. Es gab damals nur einen Großkontinent, der nach und nach zerbrach. Diese großen Landteile drifteten mit der Zeit immer weiter auseinander und bildeten schließlich die uns heute bekannten Kontinente. So begannen die Dinosaurier getrennte Wege zu gehen. Auch die Pflanzenwelt veränderte sich. Es entwickelten sich Blütenpflanzen. Laubbäume wie Eichen, Platanen und Magnolien prägten die Landschaft.
Och nö,
Jetzt geht das schon wieder los mit Bäumen und langweiligem Gestrüpp. Ist das hier ein Baumuseum oder ein Dino-Museum?
Nun sei doch nicht so ungeduldig, Tess. Lass uns weiterhören. Drück noch mal den Knopf.
Durch dieses neue Nahrungsangebot konnten sich in der Kreidezeit weitere Dinosaurierarten entwickeln. So kam es, dass vor 100 Millionen Jahren die Saurier jeden Winkel der Erde besiedelt hatten. Durch die Lüfte segelten Flugsaurier. An Land lebten kleine, flinke Raubsaurier, große Pflanzenfresser, gefährliche Fleischfresser. Und vor 70 Millionen Jahren erschien auf der Erde Triceratops. 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 Triceratops.
Ja, Triceratops. Haben wir jetzt alle gehört.
Triceratops.
Hey, Triceratops. Der Erzähler hat ja einen Sprung in der Schüssel. Der Kasten braucht wohl mal einen kleinen Klaps.
Triceratops. Triceratops.
Triceratops? Klingt wie ein fruchtiges Kaubonbon.
Ach, Tess, du denkst auch immer nur ans Essen. Triceratops war ein Dinosaurier mit einem dicken Schädel.
Dann hat er ja so ausgesehen wie du.
Sehr witzig, Tess.
Der Name Triceratops bedeutet Dreihorngesicht. Denn auf seinem dicken Schädel prangten drei Hörner. Damit schützte er sich vor Feinden. Wenn der Triceratops seinen Kopf zur Verteidigung senkte, wurde es für den Angreifer gefährlich. Auch für die robusten Raubsaurier, die zu seiner Zeit lebten. Der Triceratops wurde bis zu 9 Meter lang und 6 Meter hoch. Sein gewaltiger Körper war tonnenschwer und mit einer lederartigen Haut überzogen. Seine massigen, kräftigen Beine mussten ein Körpergewicht von bis zu 6 Tonnen tragen.
Wenn wir nicht bald nach Hause gehen, dann verhungere ich hier noch, Theo.
Na, typisch. Ich stehe vor einer herausragenden wissenschaftlichen Entdeckung und Madame Tess denkt mal wieder nur ans Essen.
Hab halt Hunger.
Und ich muss halt noch herausfinden, welchen Dino-Knochen ich bei uns im Garten gefunden habe. Ein bisschen Geduld musst du schon noch haben.
Nicht mehr nötig.
Was?
Ich hab hier was zum Essen gefunden. Ein Dino-Ei.
Tess, lass das bitte liegen. Das ist das Ei von einem Tyrannosaurus Rex.
Und?
Hinterher werden die Eltern noch böse. Und mit so einem T-Rex ist nicht zu spaßen.
Der Tyrannosaurus Rex tauchte am Ende der Kreidezeit auf. Der fleischfressende Gigant übertraf alle bis dahin lebenden Raubdinosaurier. Der T-Rex war einer der größten und gefährlichsten Raubsaurier. Der hochentwickelte Räuber wurde bis zu 15 Meter lang. Allein sein Schädel wog über 270 Kilogramm. Das Kraftpaket war mit langen, dolchartigen Zähnen ausgestattet. Sie waren nach hinten gebogen und scharf wie eine Steinsäge.
Schau dir nur die Zähne an. Da wird einem ja Angst und Bange.
Mir nicht.
Weißt du, damals gab es Echsen, die sich von Pflanzen ernährten. Und die waren friedlich. Aber dieser hier vor uns, dieser Tyrannosaurus Rex, das ist der größte, gefährlichste und kräftigste aller Raubdinosaurier. Ein fleischfressendes Monster.
Ach, Theo, nun reg dich mal ab. Die leben doch gar nicht mehr. Der T-Rex frisst dich schon nicht. Das hier ist doch nur ein Skelett.
Schon, aber...
Nix aber.
Der T-Rex war mit 6 Tonnen Gewicht und seinen kräftigen Beinen bestens gerüstet, um die großen pflanzenfressenden Saurier seiner Zeit zu erbeuten. Scharfe Krallen wuchsen an seinen Vordergliedmaßen. Die waren so kurz, dass sie beim Fressen nicht zum Maul geführt werden konnten. Wahrscheinlich hielt der Räuber seine Beute damit fest.
Und? Hast du deinen Dino-Knochen schon mit dem T-Rex hier verglichen? Theo? Theo!
Psst! Hast du das eben gehört?
Was denn?
Na, dieses unheimliche Knurren. Das war der Dino. Das ist ein untrügliches Anzeichen dafür, dass dieser T-Rex vor uns gleich wieder zum Leben erwachen wird.
Theo.
Habe ich von einem befreundeten Wissenschaftler gehört, glaube ich. Und der sagte, dass sich ein T-Rex nach 500 Millionen Jahren in ein blutrünstiges Monster verwandeln wird.
Theo.
Und unbarmherzig alles verschlingt, was ihm in die Quere kommt.
Theo.
Ja?
Dieses Knurren, was du gehört hast.
Ja?
Das war nicht der Dino. Das war ich. Mein Magen hat geknurrt. Ach, das habe ich dir doch gesagt, dass ich Hunger habe.
Wahrscheinlich lebte der Tyrannosaurus Rex wie die heutigen Löwen. Entweder er fraß bereits tote Tiere oder er jagte. Um sich vor Angriffen der Raubsaurier zu schützen, lebten die meisten Tiere vermutlich in Herden. So konnten sie gemeinsam einen Abwehrring bilden und ihre Jungen beschützen. Trotzdem wagten es gefährliche Räuber wie der T-Rex, zum Beispiel Herden der Triceratops anzugreifen. Vor allem kranke und schwache Tiere waren für den Riesenraubsaurier leichte Beute. Mit seinen messerscharfen Zähnen griff der T-Rex an. Er packte die Beute, drehte heftig seinen Kopf und brach so seinem Opfer das Genick. Der kräftige Kiefer des T-Rex durchtrennte mühelos die Knochen seiner Beute.
Na, hast du dich wieder beruhigt?
Tja.
Nimm dir doch einfach so einen Knochen von diesem T-Rex mit. Den kannst du dann zu Hause in Ruhe mit deinen Dino-Knochen vergleichen. Hier, für dich.
Tess, um Himmels Willen! Du kannst doch nicht einfach einen Knochen aus dem Dino-Skelett nehmen.
Wieso?
Das war ein tragender Knochen.
Ach Quatsch, tragender Knochen. Was soll denn da passieren?
Na, jeden Moment kann das ganze Skelett in sich zusammenfallen.
Ach, meinst du? Hoppala.
Was heißt hier hoppala? Das Dino-Skelett ist zusammengebrochen. Gleich taucht hier ein Museumswärter auf. Nix wie raus hier. Schluss mit Dinos und ab nach Hause.
Vor 65 Millionen Jahren endete die Zeit der Dinosaurier. Sie starben aus. Das Massensterben am Ende der Kreidezeit ist den Wissenschaftlern noch heute ein Rätsel. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass damals ein riesiger Meteorit auf die Erde stürzte. Der Einschlag ließ die Erde erzittern und ein gewaltiger Feuersturm brach los. Asche und Rauch verdunkelten die Sonne. Die Wälder brannten, die Erde bebte. Jahrelang herrschte Dunkelheit. Es wurde immer kälter auf der Erde. Durch den Einschlag wurden Gase freigesetzt, die die Luft vergifteten. In einem Zeitraum von 20 bis 50.000 Jahren verschwanden die Dinosaurier und andere Tier- und Pflanzenarten für immer.
Ach, endlich wieder zu Hause. Endlich was zu futtern. Noch 5 Minuten und das Essen ist fertig.
Was gibt's denn?
Dino-Schnitzel mit Pommes und Sauriersalat. Ganz schön lecker, was?
Ich verstehe das nicht. Da stöbern wir stundenlang in diesem riesigen Museum und es gibt nicht den kleinsten Hinweis auf unseren Dino-Knochen.
Nun sei mal nicht traurig, lieber Theo. Selbst ein Superhirn wie du kann nicht alles wissen.
Wahrscheinlich habe ich bei uns im Garten eine bisher völlig unbekannte Dino-Art entdeckt. Genau. Das ist es! Ich habe Knochen von einem Dinosaurier gefunden, den vor mir noch keiner entdeckt hat. Wahrscheinlich ist es ein Nachfahre der Dinos. Ein Saurier, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Sensation sondergleichen. Und ich werde ihn nach seinem Entdecker nennen. Also nach mir, den Theosaurus Rex.
Wer sind die Nachkommen der Dinosaurier? Krokodile sehen mit ihrem dicken Panzer, ihren scharfen Krallen und Zähnen zwar aus wie Nachkommen der Urzeitechsen, trotzdem stammen sie nicht von den Dinosauriern ab. Krokodile entwickelten sich in der gleichen Zeit, in der die Dinos lebten. Die wirklichen Nachkommen der Dinosaurier sind viel kleiner und unscheinbarer. Es sind Vögel. Sie haben sich aus den Raubsauriern entwickelt, die damals an Land lebten. Im Laufe von Jahrmillionen wurden aus den Vorderextremitäten Flügel, mit denen sie vom Boden abheben konnten. So unglaublich es klingen mag, die Dinosaurier sind die Vorfahren der Vögel. So erinnern uns die Vögel heute an eine Zeit, als es noch keine Menschen gab und die größten Lebewesen aller Zeiten die Erde bevölkerten.
Theo, das Essen ist fertig! Theo? Theo! Wo steckst du denn?
Bin draußen im Garten.
Suchst du etwa immer noch nach Dino-Knochen?
Mitnichten. In mühevoller Kleinarbeit habe ich alle gefundenen Dino-Knochen zu einem Skelett zusammengebaut. Ein Dino-Skelett, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Darf ich vorstellen? Der Theosaurus Rex.
Das soll ein Dino-Skelett sein?
Toll, nicht?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie sahen die Dino-Skelette im Museum anders aus. Irgendwie größer. Deiner ist so klein.
War wahrscheinlich ein Minisaurier.
Und irgendwie sieht er aus wie ein Vogel.
Ha!
Um genau zu sein, er sieht aus wie der verstorbene Wellensittich, den unser Nachbar, der Dr. Schlönske, vor ein paar Jahren in unserem Garten begraben hat.
Nun ja.
Theo, das ist kein Dino. Das ist ein Vogelskelett. Du hast kein Dino-Knochen, sondern die Knochen von einem Vogel ausgegraben.
Na und? Dann ist es eben ein Dino-Vogelsaurier. Ein beinahe Dino, ein besonderer Vogel. Immerhin sind die Vögel ja die Nachkommen der Dinosaurier.
Ach, Theo, du bist mir auch so ein besonderer Vogel. Um ehrlich zu sein, ein ganz schön schräger Vogel bist du.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Gleich erfahrt ihr alles über Spinnen. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Bei Was ist was geht es jetzt um Spinnen. Was sind Jagdspinnen? Wie wird ein Netz gesponnen? Sind Spinnen für Menschen gefährlich? Warum bleiben Spinnen nicht in ihren eigenen Netzen kleben? Das alles und noch vieles mehr finden Theo, Tess und Quentin heraus. Los geht's!
Tess, hast du schon gelesen? Die schrägen Schreisinger treten nächste Woche auf. Willst du zu dem Konzert nicht hin?
Das tue ich meinen Ohren nicht an. Die können doch nicht singen. Ich sollte lieber ein Konzert geben. Bei meiner betörenden Stimme. Kleine Kostprobe gefällig?
Ach, nur lass mal gut sein.
Dann eben nicht.
Das lenkt dich nur vom Putzen ab.
Anstatt Zeitung zu lesen, könntest du mir lieber mal helfen.
Ich war letzte Woche mit Hausputz dran.
Spinnweben. In jeder Ecke. So. Erstmal wegsaugen das Zeug. So, weg mit dem widerlichen Spinnenkram.
Sag mal, hast du etwa was gegen Spinnen?
Klar habe ich was gegen Spinnen. Zum Beispiel einen Staubsauger. Aber im Ernst, ich kann Spinnen nicht ausstehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe sogar Angst vor Spinnen. Ich ekel mich vor diesen Krabbeltieren.
Dann dürfte ich genau das Richtige für dich haben. Es gibt einen neuen Kurs gegen Angst vor Spinnen. Steht hier in der Zeitung.
Echt?
Spinnenschocker. Weg mit dem Ekel. Werden Sie Ihre Angst vor Spinnen los und entdecken Sie die Faszination der Spinnen. Mit dem 5-Punkte-Power-Programm.
Holen Sie sich dieses unverzichtbare Heft, solange der Vorrat reicht. Hier, Theo, mach du mal weiter.
Was soll ich denn mit dem Putztuch?
Staub wischen. Ich bin gleich wieder da.
Die Spinne. Kaum ein anderes Tier bringt uns so zum Schaudern. Meist entdecken wir sie völlig unerwartet in einer dunklen Ecke. Ihre langen, dünnen Beine wirken abstoßend. Eine Berührung mit einer Spinne ist für viele Menschen unvorstellbar. Dabei ist die Angst vor Spinnen meistens unbegründet. Kaum ein Exemplar ist für den Menschen gefährlich. Spinnen sind sogar sehr nützlich. Sie sind die besten Schädlingsvernichter, die es gibt. Raffinierte Jagd- und Schutzmethoden helfen ihnen, an den ungewöhnlichsten Orten zu überleben. Trotz dieser faszinierenden Fähigkeiten mögen wir diese achtbeinigen Tiere nicht besonders. Das liegt auch daran, dass wir zu wenig über Spinnen wissen.
Hier,
Ich hab den Spinnenschocker.
Was? Ist ja nur ein kleines Heftchen.
Ja, na und? Da steht alles drin, was ich brauche. Mit dem 5-Punkte-Power-Programm werde ich meine Angst vor Spinnen los.
Und? Was musst du jetzt machen? Spinnenstreichel?
Ach, Thea, du bist ja mal wieder unschlagbar lustig. Mal nachlesen, was ich machen muss. So, Punkt 1. Bevor Sie den Spinnen näher kommen, lernen Sie zunächst mehr über diese faszinierenden Tiere. Gehen Sie in eine Bibliothek und lesen Sie alles über Spinnen. Also, ab in die Bibliothek. Kommst du mit, Theo?
Ich? Was hab ich denn mit deinem komischen Spinnenkurs zu tun? Ich hab doch keine Angst vor Spinnen.
Oh, komm doch mit mir.
Ach, ich weiß nicht.
Bitte, 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 bitte. Da gibt's auch ganz viele Bücher in der Bibliothek. Ach, das ist doch was für dich.
Na gut, dann komm ich eben mit. Und Quentin auch.
Seit 380 Millionen Jahren leben Spinnentiere auf der Erde. Sie haben sich an verschiedenste Lebensräume angepasst. Spinnen können in trockenen Wüsten ebenso überleben wie in den heißen Tropen und in feuchten Urwäldern. Und es gibt sogar Spinnen, die im Wasser leben. Weltweit gibt es etwa 38.000 Spinnenarten.
Was man hier in der Bibliothek alles über Spinnen lesen kann, ist schon toll. Und noch tollerer ist, dass es hier keine Grabbelbiester gibt.
Na ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ein alter Kollege von mir erzählte mir einmal von der peruanischen Bücherspinne. Sie hält sich bevorzugt in Bibliotheken und Büchereien auf und nistet sich dort in den Büchern ein. Besonders in den dicken alten Wälzern.
Uiuiuiui.
Deshalb zählt die peruanische Bücherspinne auch zu den intelligentesten Spinnenarten. Sie wird bis zu 30 Zentimeter groß und kann äußerst böse werden, wenn man sie stört. Glaube ich. Tess? Tess! Wo willst du hin?
Och, ich finde, ich habe schon ganz gute Fortschritte mit den Spinnen gemacht. Wir können jetzt eigentlich mit Punkt 2 in meinem Spinnenkurs weitermachen.
Und das heißt?
Das heißt, dass wir in den Zoo gehen, ins Terrarium. Hier steht, nachdem Sie nun gut über Spinnen Bescheid wissen, nehmen Sie Kontakt zu den Spinnen auf.
Kontakt aufnehmen? Sollen wir etwa Spinnen anfassen?
Nö, im Terrarium sind die Spinnen doch in ihren Glasboxen. Da sind wir sicher vor ihnen.
Zum Glück, denn wie wir eben gelesen haben, sind Spinnen ja Raubtiere und fressen gerne was Lebendiges.
Alle Spinnen sind Raubtiere, das heißt, sie ernähren sich von lebendiger Beute. Und alle Spinnen betäuben mit ihrem Gift ihre Beute. Das Opfer ist gelähmt und kann sich nicht mehr wehren. Allerdings sind die Methoden, wie sie ihre Opfer fangen, unterschiedlich. Netzspinnen bauen Netze aus hauchdünnen Fäden und warten darauf, dass sich Insekten darin verfangen. Jagdspinnen hingegen lauern ihrer Beute auf und überwältigen sie.
So, da wären wir. Nur noch durch diese Tür und wir sind mittendrin. Im Terrarium, bei den Spinnen.
Also gut. Ladies first. Tess, bitte nach dir.
Aber nicht doch, Theo. Alter vor Schönheit. Komm, geh du zuerst hinein.
Nein, nein, das kann ich unmöglich annehmen. Du zuerst.
Nein, du.
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 Du gehst zuerst rein.
Theo, warum stellst du dich eigentlich so an? Kann es etwa sein, dass du auch Angst vor Spinnen hast?
Ich? Angst vor Spinnen? Wie kommst du denn da drauf?
Komm, 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 gib's zu. Du hast auch Angst vor Spinnen.
Nun ja, also...
Na, da haben wir's. Theo hat Schiss vor diesen haarigen Insekten.
Das sind keine Insekten, das sind Spinnen.
Na, sag ich doch. So, dann gehen wir mal gemeinsam rein ins Terrarium. Zu den Spinnen.
Häufig werden Spinnen mit Insekten verwechselt. Dabei unterscheiden sie sich ganz deutlich durch ihren Körperbau. Der Körper von Insekten besteht aus 3 Teilen. Spinnen haben nur 2 Körperteile, den Hinterleib und den Vorderkörper. Das Gehirn, der Magen und die Giftdrüsen befinden sich im Vorderkörper. Der wird von einem Panzer geschützt. Dieser Panzer kann nicht mitwachsen, wenn die Spinne größer wird. Deshalb wirft sie ihn von Zeit zu Zeit einfach ab. Sie häutet sich und bildet einen neuen, größeren Panzer. Der Hinterleib ist lediglich von einer weichen Haut umgeben. Hier liegt das Herz, die Lungen, die Verdauungs- und die Geschlechtsorgane. Und die einzigartigen Spinndrüsen.
Da hocken sie in ihren Glaskästen. Diese Krabbelmonster. Also Theo, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hierher zu gehen.
Nun warte erst einmal ab. Wenn wir unsere Angst vor Spinnen verlieren wollen, dann müssen wir uns mit diesen Tieren beschäftigen. Und das geht am besten hier im Terrarium. Aber ehrlich gesagt, ganz wohl ist mir bei der Sache auch nicht.
Also, ich glaube, ich bin schon geheilt. Ich habe plötzlich gar keine Angst mehr vor Spinnen. Komm, wir gehen lieber ein Eis essen.
Nix gibt's. Wie heißt es doch so schön in deinem Spinnenschocker-Programm? Weg mit dem Ekel vor Spinnen.
Mhm. Aber schau dir doch mal diese fürchterlichen Spinnen an. Wenn die zubeißen, ist bestimmt alles zu spät. Sind diese Glaskästen eigentlich ausbruchsicher?
Glaub schon.
Am Vorderkörper der Spinne befinden sich zwei bewegliche Giftklauen. Wie ein Taschenmesser sind sie vor der Mundöffnung zugeklappt. Wenn die Spinne in ein Beutetier beißen will, klappen die Klauen blitzschnell nach außen. Mit den Klauen hält sie das Opfer fest und spritzt ihr Gift in die Beute. Direkt hinter den Klauen liegen die sogenannten Taster. Sie sorgen dafür, dass beim Fressen die Beute nicht herunterfällt.
Ja, von wegen. Die Glaskästen sind ausbruchsicher. Da! Sieh nur, die grabbeln an der Glasscheibe hoch.
Sehr verdächtig. Die wollen bestimmt ausbrechen.
Die glotzen uns auch schon so hungrig an. Lass uns lieber zu einem anderen Glaskasten gehen, ja?
Mit den vier Beinen auf jeder Seite läuft die Spinne. Die Beine der Spinne sind sehr beweglich. Jeden Punkt in ihrer Nähe kann sie mit einem Bein ansteuern. Am Ende der Beine sitzen zwei oder drei kleine Krallen. Damit hakt sich die Spinne ein, wenn sie auf dem Netz läuft und fällt so nicht herunter. Die Fußglieder der Beine sind bei einigen Spinnen mit feinen Samtpolstern überzogen, die aus über 200.000 feinen Härchen bestehen. Mit Hilfe dieser feinen Härchen können diese Tiere sogar auf glatten Flächen wie Glasscheiben laufen.
Ist das eklig.
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Die Spinne da. Schau mal, was die für einen schleimigen Brapsch auf dem Rücken hat.
Ich weiß gar nicht, was du hast. Das sind doch nur die Spinneneier.
Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben.
Nach der Paarung tragen Wolfsspinnen die Eier ständig bei sich. Sobald die Jungen aus den Eiern geschlüpft sind, klettern sie auf den Rücken ihrer Mutter. Ein Weibchen schleppt bis zu 100 kleine Spinnen mit sich herum. Eine Zeit lang lassen sich die Kleinen bequem transportieren. Dann machen sie sich selbstständig. Bei den meisten Spinnenarten umhüllt das Weibchen nach der Befruchtung ihre Eier mit einem seidenen Kokon. Sie hängt die Seidenhülle mit dem Nachwuchs an einen Ast und wartet, bis die Spinnenbabys schlüpfen.
Theo, ich glaube, wir machen uns besser aus dem Staub.
Wieso?
Na, schau doch mal in den Glaskasten. Die Spinnen zupfen schon total hektisch an ihren Netzen rum. Die sind nervös. Hm? Ja, die sind nervös. Die geraten hier gleich außer Kontrolle.
Das Einzige, was hier außer Kontrolle gerät, bist du. Hättest vorhin in der Bibliothek eben richtig lesen müssen.
Ach ja?
Dann wüsstest du auch, dass die Spinnen hier nicht nervös sind, sondern dass sie sich gerade paaren.
Ja, ja, Herr Superschlau.
Fast alle Spinnen sind Einzelgänger und treffen sich nur zur Paarung mit anderen Spinnen. Spinnenmännchen sind kleiner als die Weibchen. Und die Kleinen müssen um die Großen werben, wenn sie sich paaren wollen. Es gibt verschiedene Arten der Brautwerbung. Die Männchen der Netzspinnen etwa zupfen leicht am Netz der Weibchen und locken sie so aus ihrem Schlupfwinkel. Der Spinnenmann zupft immer weiter und macht damit deutlich, dass er sich mit ihr paaren möchte. Wolfsspinnen führen einen richtigen Balztanz auf, um das Weibchen zu beeindrucken. Die Listspinnenmännchen bringen den Weibchen sogar Brautgeschenke mit. Sie fangen ein Insekt, spinnen es mit ihren Fäden zu einem Paket zusammen und überreichen es der Spinnendame. Nimmt sie das Geschenk an, kann die Hochzeit beginnen.
Na, das ist ja eine schöne Paarung. Diese Spinnen haben sich ja zum Fressen gern. Die verspeisen sich gegenseitig. Das sind unbarmherzige Ungeheuer.
Tess, du spinnst.
Ist mir auch egal. Ich verschwinde von hier. Was kommt als nächstes? So, Punkt 3 im Spinnenkurs ist... Ach, du Schande. Hier im Terrarium waren wir ja noch in Sicherheit vor diesen... Spinnen. Aber jetzt...
Was ist? Wo müssen wir denn hin?
In den Wald. Echte Spinnen finden?
Nach der Paarung verlässt das Männchen schleunigst das Netz. Der Geschlechtsakt ist für Spinnenmännchen nämlich eine gefährliche Angelegenheit. Viele von ihnen werden nach der Paarung von den Weibchen aufgefressen. Besonders berüchtigt ist die schwarze Witwe. Ihr wird nachgesagt, dass sie das viel kleinere, schwache Männchen direkt nach der Paarung tötet. Die Spinne sich also selbst zur Witwe macht.
Hast du den Kescher dabei?
Welchen Kescher?
Na, den Kescher, das Netz, mit dem wir die Spinnen fangen sollen.
Ach so, ja, den habe ich dabei. Aber den werden wir nicht brauchen. Ich sehe nämlich weit und breit keine einzige Spinne.
Oh!
Wer Spinnen entdecken will, muss sehr aufmerksam sein. Denn sie können sich gut verstecken. Zum Beispiel im Wald unter losen Holzstücken. Oder im hohen Gras.
Wo stecken die Viecher denn? Jetzt suchen wir schon eine halbe Stunde den Wald ab. Quentin, was ist denn los?
Er hat ein Spinnennetz gefunden. Da drüben, zwischen den Bäumen.
Spinnennetze sind ein Wunderwerk der Natur. Spinnen haben im Hinterleib mehrere Spinndrüsen, in denen sie verschiedene Arten von Fäden herstellt. Zum Beispiel klebrige Fäden, an denen Beute hängen bleibt, oder Fäden, mit denen die Spinne ihre Beute einwickelt. Die Fäden presst die Spinne aus kleinen Ausstülpungen, den Spinnwarzen. Der flüssige Stoff erstarrt an der Luft rasch zu einem äußerst halt- und dehnbaren Faden. Für Netzspinnen ist das Netz lebenswichtig. Mit Hilfe der fein gesponnenen Fäden fangen sie ihre Nahrung.
Dank meiner herausragenden Kenntnisse und meines intensiven Studiums der Spinnenliteratur in der Bibliothek könnte ich dir jetzt verraten, welche Spinne wir hier vor uns haben.
Auch wenn es mich nicht wirklich interessiert. Du wirst es mir ja sowieso sagen. Also, schieß schon los.
Es ist eine Kreuzspinne.
Na toll.
Die baut gerade ein Radnetz. Ein äußerst feines Gebilde. Schau nur. Zuerst hat sie aus mehreren Fäden den äußeren Rahmen gesponnen.
Und jetzt zieht sie in den Rahmen Speichen ein. Wie bei einem Rad.
Und zum Schluss spinnt sie in der Mitte einen Faden immer im Kreis herum, sodass sich eine Spirale bildet.
Also, wenn ich das hier so live sehe, muss schon sagen, nicht schlecht.
Diese Spirale in dem Netz besteht aus einem Klebefaden, an dem die Beute festkleben soll. Gut versteckt wartet die Spinne neben ihrem Netz auf Beute. Über einen Signalfaden spürt sie, wenn ein Tier im Netz zappelt. Erstaunlich ist, dass zwar die Beutetiere, aber nie die Spinnen in ihrem Netz hängen bleiben. Die Lösung des Rätsels ist ganz einfach. Spinnen laufen nicht auf den klebrigen Fangfäden. Sie bewegen sich nur auf den Fäden, die nicht klebrig sind.
Zwar finde ich Spinnen immer noch eklig, aber ich muss zugeben, das ist schon faszinierend, wie die das mit ihren Spinnfäden und Netzen machen.
Tja, ich könnte dir noch eine ganze Menge dazu erklären. Zum Beispiel...
Schon gut, Tio. Hier in meinem Spinnenheft steht noch mehr über Spinnfäden. So, Spinnfäden sind zwar extrem dünn, aber trotzdem dreimal so reißfest wie ein vergleichbarer Faden aus Stahl. Zudem ist die Spinnenseide...
Die Spinnseide ist zudem dehnbarer als Gummi. Feinste Spinnnetze halten sogar starkem Wind und dem Aufprall von Insekten stand. Kein anderes Material in der Natur ist so widerstandsfähig wie Spinnseide. Wissenschaftler versuchen nach dem Vorbild der Spinnen, solche widerstandsfähigen Fäden künstlich herzustellen. Aus dem Material könnte man zum Beispiel kugelsichere Westen herstellen.
Kugelsichere Westen herstellen.
Das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme mir die Natur zum Vorbild.
Was soll das denn heißen?
Ich baue aus Spinnfäden super reißfeste Stricke, Seile und...
Theo, was willst du bitte schön mit diesen super reißfesten Stricken aus Spinnfäden anfangen?
Daraus baue ich zum Beispiel super reißfeste Fischernetze oder Netze für Tennisschläger. Ich könnte auch Hängematten daraus bauen. Oder das Beste, super reißfeste Spinnfädenseile für Bergsteiger. Damit stürzt keiner mehr ab. Einfach phänomenal, meine Idee, nicht?
Tja, und wie soll das funktionieren?
Ganz einfach. Die Spinnfäden werden mit einem von mir neu entwickelten super speziellen Spezialverfahren miteinander verstrickt.
Verstrickt?
Genau, mit den Stricknadeln meiner Großmutter habe ich von ihr geerbt.
Naja, ich weiß ja nicht.
Jetzt muss ich hier im Wald nur noch genügend Spinnfäden sammeln. Und alte, verlassene Spinnennetze, die Spinnen nicht mehr brauchen. Also Augen offen halten.
Es gibt viele verschiedene Arten von Netzen, wie zum Beispiel die Radnetze. Sie können innerhalb kürzester Zeit gebaut werden. Die Bola-Spinne lebt in Afrika, Australien und Amerika. Ihr Netz besteht aus einem einzigen Faden, der an einem ihrer Beine hängt. Wie ein Cowboy mit seinem Lasso fängt sie mit dem Faden ihre Beute. Die Beute bleibt an einem klebrigen Leimtropfen am Ende des Fadens hängen. Dann zieht die Spinne ihr Lasso ein und verspeist ihren Fang. Einen anderen Trick wendet die Kescherspinne an. Sie lebt auf Bäumen im Urwald und tarnt sich so gut, dass sie einem kleinen Ast täuschend ähnlich sieht. Ihr Netz hat sie zwischen den Beinen. Sobald ein Beutetier vorbeifliegt, wirft sie das Netz über die Beute und zieht es zu.
Drei alte Spinnennetze habe ich schon gesammelt. Daraus stricke ich zu Hause ein super reißfestes Spinnfadenseil für Bergsteiger.
Theo, wir sind nicht hier, um Spinnennetze und Spinnenfäden zu sammeln, sondern um unsere Angst vor Spinnen loszuwerden. Und in meinem Spinnenschockerheft steht, dass wir jetzt Spinnen sammeln sollen.
Was? Das ist doch Wahnsinn! Die Netzspinnen sind ja harmlos, aber...
Aber?
Es gibt doch auch Jagdspinnen.
Was ist denn mit diesen Jagdspinnen?
Na, die sind doch hinterhältig. Die lauern uns vielleicht auf und stürzen sich dann auf uns. Wir müssen äußerst vorsichtig sein.
Die meisten Jagdspinnen lauern ihrem Opfer auf, schleichen sich heran und stürzen sich mit einem kräftigen Sprung auf ihre Beute. Mit ihrem Gift lähmen sie den Fang. Manchmal wirkt die Substanz auch tödlich. Es gibt aber auch andere Jagdtechniken, wie zum Beispiel die der Speispinne. Sie speit klebrige Leimfäden über ihre Beute. Das Fadengewirr klebt das Opfer am Boden fest.
Da haben wir's. Das Netz einer Jagdspinne. Nur merkwürdig.
Was?
Von der Jagdspinne ist weit und breit nichts zu sehen. Das riecht mir nach einer Falle. Bestimmt hat die sich irgendwo versteckt und stürzt sich gleich auf uns.
Ach, Theo, du übertreibst. So viel Angst hab ja noch nicht mal ich vor Spinnen.
Das ist ein Hinterhalt. Vielleicht sollte ich der Jagdspinne zur Sicherheit einfach das Netz wegnehmen. Dann taucht die hier bestimmt nicht mehr auf. Und ich hab wieder was zum Stricken für zu Hause.
Lass das Netz lieber da, wo es ist. Die Spinne braucht das nötiger als du. Und außerdem... Rächt sich die Spinne vielleicht an dir.
Während Netzspinnen ihre Fäden zum Beutefang brauchen, nutzen vor allem Jagdspinnen den seidigen Spinnstoff, um ihre Schlupfwinkel gemütlich einzurichten. Manche warten dort auf Beute. Wasserspinnen bauen sich aus ihren seidigen Fäden und Pflanzen sogar Unterwasserhäuschen. Diese Häuschen füllen sie mit feinen Luftbläschen. Es entsteht eine Art Taucherglocke, in der die Wasserspinne auch unter Wasser atmen kann. Manche Spinnen nutzen ihre seidigen Fäden sogar zur Fortbewegung. Sie halten ihren Hinterleib einfach in den Wind und beginnen, einen Faden zu spinnen. Der wird vom Wind ergriffen und wird mitsamt der Spinne weggeweht. Je nach Windstärke können sie so mehrere Kilometer weit fliegen.
So, ja, da haben wir sie. Endlich haben wir eine Spinne gefangen. Theo, kannst du die Spinne mal aus dem Kescher nehmen und in die Dose legen?
Ich? Wieso denn ich?
Na, ich hab sie gefangen und du legst die Spinne in die Dose. Das ist doch gerecht.
Nö.
Och, nun mach schon. Oder hast du Angst, sie in die Hand zu nehmen?
Quatsch. Nur, es ist so, ich hab so kalte Hände. Da erschreckt sich die Spinne bestimmt, wenn ich sie anfasse. Und ich bin doch schließlich kein Tierquäler.
Du bist ein Angsthase.
Aber du, dann nimm du sie doch in die Hand. Ich lass mir nicht die Finger von dieser Spinne auffressen.
Spinnen fressen hauptsächlich Insekten. Einige Arten verspeisen aber auch kleine Wirbeltiere, wie Frösche, Mäuse oder Fische. Weil die Mundöffnung der Spinne so klein ist, muss sie ihre Beute mit einer ausgefallenen Technik verspeisen. Sie bespuckt ihren Fang mit Verdauungssaft. Die Beute wird dadurch flüssig und die Spinne braucht sie nur noch aufzusaugen.
So, jetzt haben wir die Spinne gefangen. Und was kommt jetzt?
In meinem Spinnenheft steht, dass wir die Spinne unter die Lupe nehmen sollen.
Dann mal her mit der Lupe. Faszinierend.
Und? Was siehst du?
Oh, unglaublich. Einzigartig. Los, schau mir in die Augen, Kleines.
Kleines? Theo, seit wann nennst du mich denn Kleines?
Wer spricht denn mit dir? Ich meine die Spinne. Schau der mal in die Augen.
Oh.
Die meisten Spinnen haben vorne am Kopf 8 Augen. Sie gehören zu den wenigen Tieren mit 2 verschiedenen Augentypen. Die schwarzen Hauptaugen sehen meist Formen und Farben. Die hell leuchtenden Nebenaugen registrieren Bewegungen. Um ihrer Beute auf die Spur zu kommen, sind Spinnen jedoch nicht ausschließlich auf ihre Augen angewiesen. Insbesondere die vielen feinen Härchen sind für Spinnen wichtig. Die Härchen der Spinnen sind auch Sinnesorgane. Mit ihnen riechen, schmecken, hören und fühlen sie. Die meisten Härchen sind direkt mit den Nervensträngen der Spinne verbunden. Jede Berührung wird an das Nervensystem weitergeleitet. Mit einigen ihrer Härchen können Spinnen also tatsächlich hören. Sogar Töne, die wir nicht hören können, nehmen sie wahr. Mithilfe ihrer feinfühligen Sinnesorgane erkennen Spinnen sofort, wenn ein Insekt in ihrem Netz gelandet ist. Kreuzspinnen können sogar unterscheiden, ob es sich um eine große oder eine kleine Beute handelt.
Wir haben's geschafft. Wir sind am Ende des Spinnen-Schocker-Programms. Jetzt kommt Punkt Nummer 5 des Power-Programms. Wir müssen in die Zoohandlung. Zur Mutprobe.
Mutprobe?
Ja, genau. Sozusagen der Test, ob wir unsere Angst vor Spinnen abgelegt haben.
Eine Mutprobe. Das ist ja genau das Richtige für mich. Nicht, dass ich hinterher von einer Spinne gebissen werde und jämmerlich zugrunde gehe.
Na dann mal los.
Für Menschen ist ein Spinnenbiss selten gefährlich. Beißt uns etwa eine Kreuzspinne, tut das nicht mehr weh als ein Mückenstich. Nur bei einigen wenigen Arten, wie etwa der brasilianischen Wanderspinne, ist das Gift so stark, dass Menschen davon sterben können. Die meisten Spinnenarten sind für Menschen jedoch völlig ungefährlich.
Gib mir mal dein Spinnenheft rüber. Muss doch mal lesen, was das mit der Mutprobe hier in der Zoohandlung auf sich hat. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Hier steht, als Beweis, dass wir nun keine Angst mehr vor Spinnen haben, sollen wir uns eine Vogelspinne über den Bauch laufen lassen.
Was? Diese schwarz behaarten Monster? Niemals. Spinnenschocker-Programm hin oder her. Wir haben über Spinnen gelesen, wir haben sie uns angesehen, haben Spinnen unter der Lupe genau angeschaut und sie sogar angefasst. Und irgendwie habe ich mich mit diesen haarigen Viechern ein bisschen angefreundet. Aber eine Vogelspinne über den Bauch laufen lassen, nee, das geht zu weit.
Du hast eben keinen Mut.
Na, das sagt ja der Richtige. Mutiger als du bin ich allemal.
Bist du nicht. Ich bin mutiger.
Du kriegst ja schon das Zittern, wenn wir uns mal heimlich ins Kino schleichen. Mutiger als du bin ich allemal.
Bist du nicht.
Oh, doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Ach, ist mir auch egal. Mir reicht's. Ab nach Hause.
Die größten aller Spinnen sind die Vogelspinnen. Sie werden über 10 cm groß und bis zu 30 Jahre alt. Vogelspinnen lieben die Dunkelheit und verlassen nachts ihre Schlupfwinkel. Auf viele Menschen wirken sie furchterregend. Wahrscheinlich, weil die Vogelspinnen so stark behaart sind und weil viele glauben, sie seien besonders angriffslustig und gefährlich. Doch das stimmt nicht. Wenn sie allerdings angegriffen werden, wehren sie sich. Einige Arten setzen dazu ihre Haare wie Speere ein. Sie schleudern ihre Haare dem Gegner entgegen. Das Eindringen merken wir nicht. Nur den danach einsetzenden Juckreiz.
Seitdem wir zu Hause sind, machst du nichts anderes als stricken. Bist du bald fertig mit deiner Strickererei?
Eine rechts, eine links, eine unten durch und oben raus und zwei fallen lassen.
Theo!
Ja, ja, bin schon fertig. Darf ich vorstellen? Ta-ta-ta-ta! Mein super reißfestes Spinnfadenseil für Bergsteiger. Frisch gestrickt nach Großmutterart. Aus erlesenen Spinnfäden zusammengefügt.
Toll.
So. Ja, am Dachbalken festgemacht. Und jetzt kann ich mich an dem Seil hin und her schwingen.
Du willst dich doch nicht allen Ernstes an dieses komische Spinnfadenseil dranhängen.
Doch. Kann doch dank meiner speziellen Stricktechnik nicht reißen. Pass mal auf, jetzt hänge ich mich ans Seil und schwing mal so richtig hin und her. So wie Tarzan im Dschungel. Ja. Ah,
oh, oh, oh. Hoppala. Theo, warum bist du denn in die Suppenschüsseln gesprungen? Oh. Hast du Hunger?
Sehr witzig, Tess.
So toll war dein selbstgestricktes Spinnfadenseil doch nicht. Sonst wäre es nämlich nicht gerissen. Tja, das können die Spinnen eben besser als du.
Na ja.
Zwar habe ich nach diesem Spinnenschocker 5-Punkte-Power-Programm immer noch ein bisschen Angst vor Spinnen. Aber eines weiß ich jetzt auch. Spinnen sind faszinierende Tiere. So faszinierend, dass ich diesen kleinen Tierchen ein Lied gewidmet habe.
Tess! Bitte nicht.
Ihr lieben kleinen Spinnen,
oh.
Seid ihr denn hier drinnen? Dann geht doch lieber raus.
Nein.
Aus meinem Haus.
Gnade. Tess, Tess, an Spinnen kann ich mich ja noch gewöhnen, aber an deinen Gesang werde ich mich nie gewöhnen. Da hilft noch nicht mal ein Stimmenschockerkurs. Gegen deinen Gesang hilft nur eins. Ohrenstöpsel.
Ihr wollt noch mehr wissen? Dann begleitet Theo, Tess und Quentin bei ihrer nächsten abenteuerlichen Entdeckungsreise. Zum Beispiel bei einer Fahrt über die Meere, wenn es um Schiffe geht. Oder über Seeräuber. Kommt mit auf den Reiterhof zu den Pferden oder erfahrt alles über Katzen. Ihr wisst ja, bei Was ist was gibt's immer viele verblüffende Antworten auf spannende Fragen.